hallo, da sind wir wieder bei Leadersbox. Nach langer Pause bin ich wieder da. War leider viel zu tun, unaufschiebbar viel zu tun. Musste ich die Podcasts ein bisschen aufschieben, aber dafür kommen wir jetzt gleich mit einer richtig guten Episode wieder. Denn heute sprechen wir mal über was sich viele von euch im stillen Kämmerlein bestimmt schon mal ausgemalt haben, nämlich so ein Startup zu gründen und dann loszulegen und damit erfolgreich, reich, erfolgreich, berühmt und sonst was zu werden. Und da habe ich heute einen Gast. Bei mir ist heute die Petra. Und die Petra, die kennt sich da aus, wie man so Startups launcht. Was ja sehr wichtig ist, aber wenn ihr ein Startup in eurem Zimmer macht und keiner weiß es, wird's nichts. Und die Petra wird uns heute sagen, wie wir da am besten vorgehen. Aber bevor ich sie jetzt vorstelle, Petra ist ja schon groß und erwachsen, die stellt sich selbst vor. Petra, hallo. Magst du mal kurz sagen, was du genau machst?
Hallo Markus, schön, dass das geklappt hat heute. Ja, was mache ich? Also groß und erwachsen, das sind schon mal zwei Dinge, da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Wahnsinnig groß bin ich nicht und erwachsen, da haben verschiedene Menschen, glaube ich, auch verschiedene Ansichten dazu. Was mache ich? Ich war bei einigen Startups dabei. Gründen selbst bin ich eher bei kleineren Unternehmen geblieben, sprich mein eigenes Coaching- und Training-Business. Und aus meiner Vergangenheit hat sich dann hauptsächlich entwickelt, dass ich vorwiegend, nicht ausnahmslos, aber vorwiegend Startup-Gründer und frühe Mitarbeiter von Startups in der Personalentwicklung und in Leadership-Themen begleite, weil die ja ganz besondere Herausforderungen haben, wenn die dann richtig loslegen. Und das mache ich schon ziemlich lang. Hat sich halt so ergeben, immer wenn ich aus einem Startup irgendwie gegangen bin, sind mir da einige Leute treu geblieben und so habe ich meine Nische gefunden.
Dann lass uns doch mal konkret über die Startups reden, die du begleitet hast. Die kennen wir wahrscheinlich auch. Gorillas, der Liefersupermarkt zum Beispiel. Das finde ich ganz spannend. Erzähl mal, wie haben die das denn angestellt?
Also die meisten Startups, bei denen ich war, kennt man hier wohl eher nicht, aber es gibt vielleicht so 2 bis 3, die manche Leute vielleicht kennen. Eines davon war auf jeden Fall kein traditionelles Startup, sondern eher eine Expansion, aber das Umfeld war dann doch sehr Startup-mäßig. Zum Beispiel Lidl USA, da war ich relativ früh dabei. Lidl USA kennen, glaube ich, oder Lidl zumindest kennen ja die meisten hier.
Wirst du bald einen Anruf von Trump kriegen, oder bist du dann die Frau, die Eier für USA besorgen kann über den Lidl, oder?
Nee, ich eher nicht. Die haben sehr, sehr fähige Einkäufer. Die brauchen mich dazu zum Glück nicht, weil Einkäufer, da wäre ich, glaube ich, nicht so gut. Ich habe aber viel von denen gelernt. Dann Gorillas tatsächlich. Gorillas war gegründet in Berlin. Es war, glaube ich, das schnellste, weiß nicht, ob es noch stimmt, aber zu dem Zeitpunkt das schnellste deutsche Einhorn, das es da gegeben hat. Die waren sehr, sehr schnell in ihrer Evaluierung zum Einhorn. Und da war ich beim Launch in New York dabei. Und dann habe ich noch einige andere Startups gemacht, die sind in Deutschland eher nicht bekannt und auch nicht wirklich relevant. Aber ich war noch bei einer Geschichte dabei, auch ein größeres Unternehmen, die intern sozusagen ein Startup gegründet hatten. Eine Absplittung von der Firma Bombardier zu die Absplittung hieß dann oder heißt immer noch BRP. Und die haben ein Startup gemacht für ihre Freizeitfahrzeuge, Recreational Vehicles.
Also wenn jetzt der Vorstandsvorsitzende von Mercedes zuhört, was er bestimmt tut, und er sagt, wir möchten da beispielsweise irgendwie so eine kleine Sparte abspalten und die dann auf den Markt bringen, bist du auch die Richtige. Verstehe ich das auch so?
Naja, also ganz so groß würde ich mal, mein Interesse liegt eher in der Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung von den Menschen, die diese großen, brillanten, visionären Ideen haben.
Elon Musk normal machen?
Wunder kann ich noch nicht vollbringen. Noch nicht.
Aber vielleicht könnte er vernünftige Namen aussuchen für seine Kinder. Das wäre schon mal ein Anfang, weil eins wie seine Kinder heißt wie meine Spülmaschine.
Also weißt du, ganz ehrlich,
fünf, drei oder so.
Die Namen seiner Kinder machen mir am wenigsten Sorgen.
Ja, stimmt.
da gibt's Sachen bei Elon Musk, die machen mir wesentlich größeren Schmerz. Weil ich bin Doppelstaatsbürgerin. Das heißt also, ich habe da schon auch ein bisschen, sage ich mal, Aktien drin, dass es in dem Land vielleicht mal wieder anders läuft.
Jetzt mal kurz zum Thema Startups zurück, bevor wir uns hier über den lustigen Elon noch ein paar Witze reißen. Ich gibt zwar noch ein paar, aber die tun jetzt nichts zur Sache. Meine Witze, die haue ich immer entweder in die Timeline im Internet oder so, aber hier jetzt nicht. Hier bleiben wir mal beim Thema.
Bei den Startups, finde ich gut.
Welche Fehler kann man denn machen beim Launchen? Oder weil Deutschland ist ja so eine Fehlerkultur. Bitte keine Fehler machen, um Gottes Willen. Aber was für Fehler kann man denn machen oder was kann man vermeiden?
Ja, das ist tatsächlich ganz witzig, dass du die Fehlerkultur zuerst ansprichst, weil die ist ja im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen komplett anders. Und ich habe die auch teilweise in bestehende Unternehmen mit reingebracht, denn viele Startups zelebrieren ja ihre Fehler. Also der Spruch Fail Fast ist ja gerade für Startups ganz, ganz wichtig, weil Startups viel besser verstehen als traditionelle Unternehmen, dass die Fehler passieren, egal ob wir versuchen, sie zu vermeiden oder nicht. Das heißt, umso schneller wir die Fehler machen, umso schneller können wir daraus lernen, umso schneller kommen wir voran. Welche Fehler kann man machen? Ja, unzählige. Also ich meine, da schaue ich nur mal, ich habe mich das erste Mal mit 18 selbstständig gemacht. Ich habe jeden Fehler gemacht, der im Buch steht. Aber
ist
bei den
von beruflich oder von privat?
Wahrscheinlich beides, aber mit 18 ist man natürlich noch so unglaublich naiv in manchen Dingen. Man hält sich natürlich auch für unverletzbar. Und das ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich bin dann nach 3 Jahren in einem Autounfall als Beifahrer gewesen und das hat mich dann ziemlich in die Bredouille gebracht, was das Geschäftliche und Finanzielle anging. Aber ich fokussiere mich hauptsächlich auf die Fehler, die gemacht werden, und daran scheitern tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Startups an der Führung und
die übernehmen halt quasi den Fehlermodus, die Fehlerkultur, die sie schon mal irgendwo kennengelernt haben.
Teilweise, aber was natürlich zwei Dinge, die dazukommen und mit denen ich häufig arbeite und zu tun habe, ist einfach, dass zum einen immer noch dieser Mythos durch die Gegend tingelt, dass Leadership und Führung einem mit in die Wiege gelegt sind. Und ich habe gerade bei Startups und bei relativ jungen Gründern oder auch bei älteren Gründern häufig mitgekriegt, dass die einfach davon ausgehen, sie sind ja die geborenen Führungskräfte. Und da passiert es natürlich ganz häufig, wenn die aus ihrer Bubble von diesem Individual Contributor, ja, das sind ja brillante Leute, die sich in ihrem Gebiet auch wahnsinnig gut auskennen, tolle Ideen haben, aber das Ganze dann irgendwie umzusetzen in eine Firmenkultur, das ist gar nicht so einfach. Und
was ich mir jetzt aber unglaublich schwer vorstelle, ist, wenn da jemand kommt, der so diese Brillanz mitbringt, die du sagst, fachlich, und dann kommt jemand von außen und sagt, du machst aber da im Zwischenmenschlichen oder sonst was falsch. Das gibt doch meistens Konflikte, oder?
Häufig. Also das ist ein Thema natürlich, dass die Leute davon ausgehen, sie haben die Skills dafür, für Leadership und Führung.
Kompetenzfantasien.
Ja, und kommen häufig schnell an ihre Grenzen. Dann eine weitere Gruppe von Menschen, mit denen ich sehr, sehr gern arbeite, sind zum Beispiel Leute, die früh in ein Startup mit einsteigen, auch meistens als Single Contributor, weil sie fachlich vermutlich wahnsinnige Qualitäten mitbringen. Und wenn dann die Startups wirklich an den Punkt kommen, wo Funding kommt, ein Investor findet sich, es müssen relativ schnell Leute eingestellt werden und dann passiert häufig, dann sind die Leute, die am Anfang dabei waren, werden zu Führungskräften befördert.
Oder rausgedrängt und Berater.
Auch, aber wenn wir mal bei denen bleiben, die drin bleiben, die werden dann zu Führungskräften befördert, denken auch, so schwer kann es ja nicht sein. Und oft, wenn du dann mit denen nach 6, 8, 10 Wochen sprichst, sagen die, wenn ich gewusst hätte, wie schwer Personalführung ist, dann hätte ich das nicht machen wollen.
Ja, wenn es so autistische Züge haben, die Leute, dann wahrscheinlich besonders, oder?
Ja, da vielleicht auch. Aber ich glaube, da braucht es gar keine solchen Ausnahmen. Ich meine, da braucht man nur mal schauen, du hast relativ junge Mitarbeiter, die plötzlich ältere Mitarbeiter führen müssen. Oder wo ich mich auch darauf spezialisiert habe, weil es bei Startups halt auch relevant ist, Führung über verschiedene Nationalitäten und Kulturen raus. Und wir sprechen da nicht immer nur von unterschiedlichen Ländern, sondern ich habe fast 20 Jahre in den USA gewohnt. Also auch innerhalb des Landes sind die Nationalitäten und das interkulturelle Thema ganz, ganz wichtig. Und da gibt es einfach verschiedene Wege, Probleme anzugehen mit kulturellem Hintergrund, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Und das führt halt auch dann häufig zu Spannungen. Und dann ist es eben so, dass
wenn du jetzt indische IT-Fachleute hast, sowas, oder?
Oder Pakistan, zum Beispiel. Also ich habe mit einem Startup gearbeitet, mit denen arbeite ich heute teilweise noch. Da mache ich ein Women's Leadership Program. Da sitzt die Firma an der Westküste in den USA. Die haben dann Leute verteilt über die USA bis an die Ostküste. Arbeiten aber auch mit Menschen.
Das kann ja ein anderer Planet sein, West-Ost.
Genau. Und die arbeiten aber auch noch mit Leuten in Albanien. Und das sind einfach die Ansätze, wie gehe ich mit Kommunikation um, wie gebe ich Feedback, wie nehme ich Feedback an, was ist mein Hierarchieverständnis, diese Power-Distanz, die ist ja in den verschiedenen Kulturen so unterschiedlich. Power-Distanz. Die Power-Distanz innerhalb einer Hierarchie. Also zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, wenn du in einen Meetingraum kommst, wird es dir wahrscheinlich relativ schwer fallen, rauszukriegen, wer der Chef ist. Weil da ist wenig Hierarchie.
Wer dir auf den Sitz verklümmelt wahrscheinlich.
Vielleicht.
Das ist der Chef, der lümmelt.
Ja. Also, unter Umständen, wenn du jetzt aber zum Beispiel Kollegen aus, weiß ich nicht, Japan dabei hättest, da ist dieses Verständnis von Hierarchie wesentlich mehr ausgeprägt. Und solche Sachen können natürlich dann zu Schwierigkeiten führen. Nicht, weil der eine falsch ist.
Kommen wir so in Hierarchien ein? Sind wir eher locker oder eher streng?
In Deutschland liegen wir so ein bisschen in der Mitte inzwischen. Also es gab natürlich schon ziemliches Hierarchiedenken hier, aber wir passen uns da auch langsam an. Vor allem in der Startup-Welt würde ich sagen, dass Deutschland da schon auch ganz gut dabei ist, doch relativ locker damit umzugehen. Aber da gibt es halt auch noch ganz viele andere Aspekte, was diesen kulturellen Aspekt angeht. Das sind die Kommunikation an sich. Nutze ich eher eine direkte Sprache oder eher eine indirekte Sprache? Das heißt, ich muss jemandem sagen, du pass mal auf, was da gerade passiert ist, war nicht so gut. Wenn ich jetzt mit einer sehr direkten Sprache jemanden mit einer indirekten Sprache dieses Feedback gebe, dann wird der sich wahrscheinlich nicht so gut fühlen. Oder andersrum, derjenige, der die direkte Sprache will, wird nicht verstehen, dass es tatsächlich ein Problem gewesen ist. Und solche Dinge sind halt.
Darf ich mal kurz dazwischenhaken? Es gibt bestimmt jetzt viele, die zuhören, die sagen, so dieses Gefühlige, das ist so in der Businesswelt ein bisschen übertrieben. Findest du das nicht auch?
Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich komme natürlich von der Persönlichkeitsentwicklung und ich habe eben in fast jedem Startup mitgekriegt, dass gerade diese Dinge oft die Anfänge zum Scheitern waren, weil dann Egos dazwischen gekommen sind, weil es Verständnis untereinander gefehlt hat, wo es eigentlich teilweise recht einfach zu klären gewesen wäre. Und das ist halt ganz häufig bei Startups, dass dann irgendwann das Ego dazwischen kommt, dass Gründer denken, sie wären auch gute CEOs, ohne darauf sich selber weiterzuentwickeln oder sich dahin zu entwickeln. Und Gründer sind nicht immer oder eher selten gute CEOs.
Eine Frage, wenn man, jetzt muss ich doch wieder zu Elon Musk, wenn man so eine Persönlichkeit wie, so, wie den Musk da in so einer, in seinem Startup hat und der das, wie gehe ich damit um? Oder was rät man da quasi den nachrangigen Mitarbeitern, die vielleicht jetzt nicht ganz so auftrumpfen und so ein Ego haben? Wie gehen die mit so einem zurückziehen, Attacke oder?
Naja, also so ein Allheilmittel gibt es da leider nicht, weil natürlich jeder anders angefasst werden will und muss. Deswegen gibt es Menschen wie mich, die das Ganze dann vielleicht begleiten, die
moderierst das dann auch ein bisschen.
Die moderieren, die vielleicht mal sehen, wo liegen denn die Differenzen? Was kann man denn, was sind die Differenzen eher in der eigenen Wahrnehmung? Sind die Differenzen wirklich da? Was machen wir damit und wie gehen wir die Differenzen an? Ganz klar. Und das passiert natürlich häufig schon in den relativ frühen Phasen von Startups. Vor allem, wenn die dann ins schnelle Wachstum kommen, da passiert dann häufig was.
Und ab welchem Zeitpunkt würdest du dann sagen, ab wann sollte ein Startup sich mit dem Thema Leadership beschäftigen?
Am besten schon, bevor sie anfangen. aber klar, die Realität sieht anders aus.
Das kenne ich als Anwalt auch von früher aus meiner Anwaltstätigkeit noch. Erst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann kommen die Leute. Aber wann wäre es gut?
Genau. Am besten wäre es natürlich häufig, wenn sich Gründer direkt am Anfang jemanden dazu holen würden, der sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und vielleicht auch mal sagt, du, ich beobachte da was, da sollten wir vielleicht mal näher hinschauen. Aber natürlich ist es auch immer eine finanzielle Frage, das ist schon klar, weil wir sprechen ja über Startups.
Und solche Startups interessieren sich ja eigentlich mehr für ihr Thema als für das Zwischenmenschliche.
Genau. Und dann ist es häufig, dann kommt es häufig zu spät. Also man sieht es häufig, dass wenn Investoren dann kommen und investieren und sie merken, dass ein Gründer oder Gründerteam sich eher schwer tun, dass die dann auch sagen, okay, wir investieren, aber eine unserer Konditionen ist, dass ihr einen Coach dazu nehmt oder dass ihr irgendwelche Trainings besucht. Also es kommt natürlich dann auch, wenn die Investoren
gleich verbrennen, wenn die sich dann die Wolle kriegen.
Oder auch die Angestellten verbrennen. Also oder es geht ja auch andersrum, ja. Also wenn jemand in die Führung geht, relativ neu, in die Personalführung, davon spreche ich, dann passiert es halt häufig, dass die ihre eigentliche Arbeit abends und am Wochenende machen, weil sie tagsüber so beschäftigt sind mit der Personalführung, die sie nicht wirklich gelernt haben. Und dann brennen die sich ja auch selber aus. Ja, das kommt natürlich dann auch vor. Klar. Und da ist so mein, das ist so mein Lieblingsbereich, weil der so häufig unterschätzt wird und auch oft vernachlässigt wird in Startups. Was natürlich klar ist, denn wenn erstmal Geld da ist, dann muss es natürlich zwangsläufig in erster Linie in die Produktentwicklung und in Business Development fließen. Und deswegen gibt's häufig niemanden wie mich, der in dem Unternehmen schon integriert ist, sondern dann werden halt häufiger Leute wie ich dazugezogen als Consultants oder externe Coaches.
Es gibt ja so einen geflügelten Satz aus der Startup-Szene, fake it till you make it. Was hältst du davon?
Ja, muss manchmal sein. Hab auch ich schon gemacht. Also ich war selber ja auch in etlichen Startups und ich kann sagen, dass ich jedes Mal in jedem der Startups, in dem ich war, keine Ahnung hatte, welchen Job ich eigentlich machen soll, also keine Ahnung vom Job an sich hatte und ganz schnell lernen musste. Und ich würde sagen, das ist heute eine meiner wertvollsten Skills. Du kannst mich irgendwo hinsetzen. Ich finde mich schnell zurecht. Ich lerne schnell das Nötigste und dann mache ich mich überflüssig.
Was ja bei unserer Schulbildung hier in Deutschland tatsächlich echt ein Mehrwert ist, weil in Deutschland kriegst du ja alles nur so, du musst irgendwas auswendig lernen, nachbeten, selber denken und so, gibt's ja nicht.
Ja, und da wären wir schon wieder bei den interkulturellen Themen, also auch da gerade, wie löse ich ein Problem, deutsche Schulen lehren, wir schauen uns den Baum an und wenn wir den Baum kennen, dann machen wir unsere Sichtweise größer. Amerikanische Schulen sagen, wir schauen uns mal den Wald an und wenn wir uns den Wald angeschaut haben, dann fokussieren wir uns auf den Baum. Mhm. Weder, da ist ein System nicht besser als das andere. Aber wenn du die beiden Leute zusammenbringst, kannst du dir vorstellen, dass da natürlich Spannungen vorprogrammiert sind, weil der eine sagt, boah, der passt überhaupt nicht auf die Details. Der andere sagt, also mit der kann ich nicht arbeiten. Die hängt nur an Details fest. Und wenn den Leuten erstmal bewusst ist, dass es nicht richtig oder falsch ist, sondern wir bringen die beiden Ansätze mal zusammen und finden dann schneller Lösungen, dann passieren dann häufig ganz interessante Dinge.
Und wie lange würdest du so einen Prozess begleiten? Also wenn jetzt jemand sagt, das wäre ganz gut, wie lange dauert so ein Prozess, den du da anschiebst und begleitest?
Das kommt natürlich immer ganz drauf an, wo wir anfangen. Aber ich sag mal, so als persönlicher Coach, da begleite ich Leute tatsächlich oft 2-3 Jahre lang. Natürlich nicht auf täglicher Basis. Und manchmal braucht es dann auch eine Zeit zwischendrin, wo wir nicht sprechen müssen. Und dann kommt wieder ein Thema und dann muss man auch mal ran. Aber interessant ist auch natürlich vielleicht Führungskräfteentwicklung mal in einem Paket anzuschauen, wenn es eine ganze Gruppe von Menschen ist, die zusammenzubringen. Erstens so ein bisschen Teambuilding zu machen und dann auch Führungskräfteentwicklung auf der Überholspur. Denn es ist ja gar nicht so einfach. Also in einem traditionellen Unternehmen ist es meistens so, du gehst da rein, du arbeitest in deinem Job. Wenn du gut warst, dann wirst du so nach 2 bis 3 Jahren, wirst du langsam dahin entwickelt, wirst dann das erste Mal befördert, gehst in die erste Personalführung und dann arbeitest du dich da halt langsam so weiter. Die Zeit hat ja ein Startup.
Es gibt ja so einen geflügelten Spruch, der heißt, er war Einzeljurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Also ich. Insofern, okay. Wenn ich das zusammenfassen würde, jetzt vom Gründer zum CEO als Überschrift für dieses Kapitel, das würdest du mitgehen, oder?
Ja, genau.
Okay, gut.
Das ist ein super interessantes Thema und eventuell dann auch festzustellen, zu sagen, weiß ich nicht, vielleicht will ich auch gar nicht CEO werden. Also ich dachte immer, dass ich CEO meines Unternehmens sein will. Aber vielleicht macht mir ja viel, viel mehr Spaß, mein Produkt weiterzuentwickeln und anderen Leuten die ganze Strategie und die Finanzen und weiß ich nicht, was alles so hinten dran hängt, zu überlassen. Und da kommt uns halt häufig, da spreche ich auch aus Erfahrung, klar, da kommt uns häufig dann unser Ego in den Weg. Wir haben unser Baby gebaut und jetzt sollen wir das jemandem anderen übergeben. Und die Entwicklung dahin zu kommen, wo bin ich gut, was will ich eigentlich machen und ist es auch das Richtige für mich und auch für das Unternehmen, das ist manchmal ja gar nicht so einfach.
Glaube ich. Gib doch mal kurz, wenn du gerade sagen musst, wenn sich jemand dafür interessiert, deine Internetseite, weil die schreibe ich dann auch in die Shownotes noch mit rein, also muss jetzt keiner mitschreiben, die steht unten drin, aber wenn du das schon mal sagst, dann kann schon mal jemand mitschreiben.
Ja, die Webseite ist www.petraleo.com.
Petra Leo, ein Wort?
Ja, alles ein Wort.
Okay, Punkt. D.
Nein, com.
Okay. Alles klar. Steht auch in den Shownotes drin. Da könnt ihr direkt Kontakt mit Petra aufnehmen.
Dankeschön. Also ich mache solche Sachen, wie gesagt, hauptsächlich für Startups, aber nicht ausschließlich. Also wenn irgendjemand sich von den Themen angesprochen fühlt, ich unterhalte mich auch einfach nur gern drüber. Also man darf mich nicht nur kontaktieren, wenn man wie einen Auftrag für mich hat, sondern es sind einfach Themen, merkt man wahrscheinlich auch.
Wenn du langweilig ist, ruf Petra an. Das will sie
genau,
sagen.
Genau.
Da drüben Sonntagnachmittag, wenn es regnet und nichts zu tun, anrufen.
Ja, genau. Es sind einfach Themen, die ich super spannend finde und über die ich mich auch gern unterhalte und natürlich auch von anderen Leuten gern höre. Was sind denn eure Erfahrungen? Ja? Oder wie habt ihr die Probleme gelöst? Oder wie ist es bei euch gegangen? Ja? Weil jeden kleinen Unterschied, den ich machen kann, und ich natürlich auch immer gern dazulernen kann, da bin ich immer gleich dabei.
So, wir kommen jetzt schon wieder an die Grenze der Zeit für die Episode. Ich sage schon mal Dankeschön, es war sehr interessant. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dir. Ja.
Und Für euch schreibe ich alles natürlich in die Shownotes. Ihr könnt das da unten alles nochmal lesen und Links klicken. Also nicht vergessen, Sonntagnachmittag, es regnet, es kommt nichts in der Glotze, Petra anrufen.
Ah, genau. Ich
will was erzählen über Startups und der Sonntag ist gerettet.
So ist es. Ja gut, Markus, dann dir vielen Dank auch für die Plattform. Es war wie immer super nett, mit dir zu quatschen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dann gutes Gelingen. Viele erfolgreiche Startups.
Dankeschön.
Ja, mach's gut, bis bald. Ciao, bis bald. Ciao. Ciao. Euch danke fürs Zuhören. Ciao, bis zur nächsten Episode. Ciao.